So, bevor wir anfangen, möchte ich kurz aus diesem Buch lesen. Ein paar Absätze. Transcendental Diary. Lesen wir ein bisschen weiter, ne?
Wann soll ich den aufnehmen?
Ja, geht schon. Super. Kann man ja schneiden. Kann man ja nachher schneiden. Alles.
Also,
okay. After taking lunch, Prasadam, Prabhupada sat at ease in his sitting room for a short while. When he walked through the servant's room to his bedroom to retire for his afternoon nap, Hamsatuta, Harikesh and I were in the servant's room taking our lunch. As he came in, we offered our obeisances. I was sitting on the floor eating from a bowl with a spoon, and as I knelt back, I put the spoon down and rested my hand on my knee. Immediately Prabhupada looked at me and said, "Oh, you are eating?" And then he put his hand on different places of his body as if to illustrate a child contaminating his clothes with his dirty hand. My instinct was to say, "Well, Srila Prabhupada, my hand isn't dirty. I'm eating with a spoon." But I thought better of it and checked myself. Good for him. Prabhupada could obviously see that. I realized that Prabhupada simply had a better understanding of what constitutes cleanliness. He laughed as he walked past us into his bedroom. He shook his head and said, "You are all brought up mlechos." Hast du das verstanden? Also, wenn man isst, soll man nicht mit der Hand, mit der man gegessen hat, sogar wenn man mit einem Löffel gegessen hat, irgendwas anderes angreifen, weil dies wird betrachtet als unrein. Dann soll man sich nicht irgendwo groß berühren, andere Dinge berühren. Ja? Immer Hände waschen. Ne? Sondern nicht dann. Man soll sowieso die Hände, soweit es geht, nicht im Gesicht haben. Then again, in the evening, without first washing my hands, I picked up a water jug after handling Srila Prabhupada's plate. Srila Prabhupada immediately noticed and corrected me. He laughed and told me not to mind. "It is the position of the guru," he said, "to find out the faults in the disciple and rectify them." It was simultaneously embarrassing and pleasurable to be on the receiving end of Prabhupada's reproof. His standard of purity is so much higher than ours. By his keen observation and objective criticism, he is training us to the highest levels, making us fit for serving Krishna. I feel fortunate that Prabhupada is very patiently training me. Even though he sometimes calls us mlechas, he is actually very proud of his Western disciples. He constantly points out to his visitors how we have been transformed. These incidents have made me realize that Srila Prabhupada has unlimited patience in training his disciples. Although he must have given these instructions hundreds of times during the last 10 years, he is still prepared to patiently teach the same things again and again to any new disciple, provided that student has an attitude of humble service and is eager to learn. Srila Prabhupada's schedule is finally fixed for him to go to Kurukshetra on December 1st and to Vrindavan the following day. Gopal Krishna informed me today that as soon as Prabhupada gets to Vrindavan, I have to leave immediately for Calcutta to help with the management. Harikesh has also made it quite clear that he has already arranged for someone else to assume the role of masseur in Vrindavan. So my short sojourn is sadly coming to an end. But still, I have a feeling of overwhelming gratitude for having been allowed in His Divine Grace's personal service these past few days. It is something I never expected nor deserved. Truly, the causeless mercy of Srila Prabhupada and Krishna. Srila Prabhupada ki.
Jai.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate
Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Wir lesen aus dem Srimad Bhagavatam, Kanto 10, das Summum Bonum, Kapitel 9, Vers 13 bis 14. Na chantar na bahir yasya.
Na chantar na bahir yasya.
Na purvang na pichaparam.
Na purvang na pichaparam.
Na purvang na pichaparam.
Na purvang na pichaparam.
Purvaparang bahishchantar. Purva parang bahishchanta. Jagato yo jagatchaya. Jagato yo jagatchaya.
Jagato yo jagatchaya.
Na chanta na bahiryasya. Na purvam na vichaparam. Purva parang bahishchanta. Jagato yo jagatchaya.
Jagato yo jagatchaya.
Na chantam na bahiryasya.
Na chantam na bahiryasya.
Na purvam na pichaparam.
Na purvam na pichaparam.
Purva param bahishchanta.
Purva param bahishchanta.
Jagato yo jagatchaya.
Jagato yo jagatchaya.
Na chanda na bahiryasya.
Na
purvam na pichaparam.
Na
purvam na bahishchantar.
Jagatuya
jagatchaya. Matachis. Na chanda na bahiryasya. Na purvam na vichaparam. Purvaparam vaishchanta. Jagato yo jagatchaya. Na.
Na.
Nicht.
Nicht.
Oh, ich lese den zweiten Vers auch noch. Tang mat vatma chang avyaktam martya lingam madokshacham kopi kolu kale damna babanda prakritam yata. Na.
Na.
Nicht.
Nicht.
Cha.
Cha.
Auch.
Auch.
Anta.
Anta.
Inneres.
Inneres.
Na.
Na.
Nicht.
Nicht.
Bahi.
Bahi.
Äußeres.
Äußeres.
Yasya.
Yasya.
Dessen.
Dessen.
Na.
Na.
Nicht.
Nicht.
Purvam.
Purvam.
Anfang.
Anfang.
Na.
Na.
Nicht.
Nicht.
Api.
Api.
In der Tat.
In der Tat.
Cha.
Chaha.
Auch.
Auch.
Aparam.
Aparam.
Ende.
Ende.
Purva aparam.
Purva aparam.
Der Anfang und das Ende.
Bahi cha anta.
Das Äußere und das Innere.
Jagata.
Der ganzen kosmischen Manifestation.
Ja.
Einer der ist. Jagat
cha.
Nachdenken über.
Nachdenken über.
Oh, sorry, no. Und der alle geschaffenen Dinge zusammengenommen ist.
Und der alle Dinge zusammengenommen ist.
Tam.
Tam.
In.
Matva.
Matva. Nachdenken
über.
Nachdenken über.
Atma
cham.
Atma
cham. Ihren eigenen Sohn.
Ihren eigenen Sohn.
Avyaktam.
Avyaktam.
Das Unmanifestierte.
Unmanifestierte.
Martyalingam.
Martyalingam.
Als Mensch erscheinend.
Erscheinend.
Adokshacham.
Adokshacham.
Jenseits von Sinnenwahrnehmung.
Jenseits von Sinnenwahrnehmung.
Gopika.
Gopika.
Mutter Yashoda.
Mutter Yashoda.
Olukale.
Olukale.
Der Mörser zu malen.
Der Mörser zu malen.
Damna.
Damna.
Mit einem Strick.
Strick.
Babandha.
Babandha.
Gebunden.
Gebunden.
Prakritim yata.
Wie man es mit einem gewöhnlichen menschlichen Kind macht.
Übersetzung und Erläuterung von His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki. Der Herr, die höchste Persönlichkeit Gottes, hat keinen Anfang und kein Ende, kein Außen und kein Innen, kein Vorne und kein Hinten. Er ist, mit anderen Worten, alldurchdringend. Da er nicht unter dem Einfluss des Elements der Zeit steht, gibt es für ihn keinen Unterschied zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Er existiert zu allen Zeiten in seiner transzendentalen Gestalt. Da er absolut ist und jenseits von Relativität steht, gibt es für ihn keine Unterschiede zwischen Ursache und Wirkung, obwohl er die Ursache und die Wirkung aller Dinge ist. Diese unmanifestierte Person, die sich jenseits der Wahrnehmung der Sinne befindet, war nun als Menschenkind erschienen. Und Mutter Yashoda, die Krishna für ein gewöhnliches Kind und für ihren Sohn hielt, band ihn mit einem Strick an den hölzernen Mörser. Erläuterung. In der Bhagavad Gita 10.12 wird Krishna als das höchste Brahman bezeichnet. Parang Brahma, Parang Dharma. Das Wort Brahma bedeutet das Größte. Krishna ist größer als das Größte, denn er ist unbegrenzt und alldurchdringend. Wie ist es möglich, dass der Alldurchdringende gemessen oder festgebunden werden kann? Darüber hinaus ist Krishna auch der Zeitfaktor. Deshalb ist er nicht nur in Bezug auf den Raum alldurchdringend, sondern auch in Bezug auf die Zeit. Für uns gibt es Zeiteinheiten und wir werden von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft beschränkt. Doch für Krishna gibt es diese Zeitmaße nicht. Jede individuelle Person kann gemessen werden. Doch obwohl Krishna ebenfalls ein Individuum ist, hat er bereits gezeigt, dass sich in seinem Mund die ganze kosmische Manifestation befindet. Krishna kann also nicht gemessen werden. Wie kommt es dann aber, dass Yashoda ihn messen und festbinden wollte? Wir müssen schlussfolgern, dass dies nur auf der Ebene reiner transzendentalen Liebe möglich war. Das war die einzige Ursache. Advaita Machyutta Manadi Manantarupam Adyang Purana Purushang Navayovanang Cha Videshu Dulabam Adulabam Atma Bhaktau Govindam Adi Purusham Tamang Vajami. Alles ist eins, weil Krishna die höchste Ursache aller Dinge ist. Mit Hilfe des vedischen Wissens kann man Krishna nicht messen oder berechnen. Videshu Dulabam. Nur Gottgeweihte haben Zugang zu ihm Zugang. Adulabam Atma Bhaktau. Gottgeweihte können sich ihm gegenüber richtig verhalten, weil sie auf der Grundlage von liebevollem Dienst handeln. Bhaktya mam abhijanati yavan yaschashmit tatvadaha. Aus diesem Grund wollte Mutter Yashoda ihn festbinden. Om agyanati mirandas yaganan janasalakaya chakshurun militam nina tasmai shri gurave namaha. Mukham karoti vachalam pangung langayate girim yat kripata mangvande shri gurum dinataranam shri chaitanya manobistam stapitam yena bhutale Svayam Rupa Kadama Yam Dadati Svabhadantikam Chai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadada Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Der Herr, die höchste Persönlichkeit Gottes, hat kein Anfang und kein Ende, kein Außen und kein Innen, kein Vorne und kein Hinten. Er ist mit anderen Worten alldurchdringend. Da er nicht unter dem Einfluss des Elements der Zeit steht, gibt es für ihn keinen Unterschied zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Er ist zu allen Zeiten in seiner transzendentalen Gestalt. Er existiert zu allen Zeiten in seiner transzendentalen Gestalt, da er absolut ist und jenseits von Relativität steht, gibt es für ihn keine Unterschiede zwischen Ursache und Wirkung, obwohl er die Ursache und die Wirkung aller Dinge ist. Diese unmanifestierte Person, die sich jenseits der Wahrnehmung der Sinne befindet, war nun als Menschenkind erschienen und Mutter Yashoda, die Krishna für ein gewöhnliches Kind und für ihren Sohn hielt, band ihn mit einem Strick an den hölzernen Mörser. Hier werden die verschiedenen transzendentalen Eigenschaften von Krishna beschrieben und die sind sehr faszinierend. Eine Person, die keinen Anfang und kein Ende hat, allein das ist schon äußerst ungewöhnlich. Eine Person, die keinen Anfang und kein Ende hat. Und eine Person, die kein Außen und kein Innen hat. Für uns gibt es ein Außen und ein Innen. Und dazwischen halt der Körper. Aber Krishna hat kein Außen und kein Innen. Das heißt, er ist alles. Jemand, der kein Außen und kein Innen hat, der muss alles sein. Dann heißt es, ja, zum Beispiel, dann kann er kein Außen und kein Innen haben. Das ist logisch. Und er ist alldurchdringend, ja, dann hier wird es auch gesagt. Und deshalb ist er alldurchdringend, überall gegenwärtig. Eine Person, die kein Außen, kein Innen hat, kein Anfang, kein Ende, die überall gegenwärtig ist, der sozusagen alles ist. Und das ist Krishna. Das wird auch in der Bhagavad Gita gesagt, in dem Vers 7,19. Bahunam Chanmanamante, Gyanavan Maham Prabhatyante, Vasudeva Sarvamiti, Samahatma Sudulabaha. Krishna selbst sagt das, nach vielen Leben und Toden, nach vielen Geburten, Bahunam, Janmanam, nach vielen Geburten, kommt jemand zu dem Verständnis, dass Vasudev alles ist. Vasudeva Sarvamiti. Und so eine Seele ist sehr, sehr selten. So alles ist Krishna, alles ist Vasudev. Prabhupada sagt das sogar in dem Vers hier, eine Erläuterung. Alles ist eins, weil alles Krishna ist. Aber das heißt nicht, dass alles, man könnte sagen, alles, Krishna ist alles, aber nicht alles ist Krishna. Das, Krishna ist alles, aber nicht alles ist Krishna. Das ist seine Energie. Und als solches ist ein Unterschied zwischen der Energie und dem Energetischen. Und auf der anderen Seite auch kein Unterschied. Und diese mächtige Person, die alles ist, Gott selbst, wird hier von seiner Mutter gebunden. Und das scheint auch irgendwie widersprüchlich. Wie, was, der Alldurchdringende, der kein Anfang, kein Ende hat, der Anfang aller Dinge, und der wird von seiner Mutter gebunden? Naja, das irgendwie ist das widersprüchlich. Ja? So vor gestern gab es diese Frage hier, wie kann Krishna irgendwas machen wollen, wenn er Atmaram ist? Wenn er in sich selbst zufrieden ist, warum ist er angewiesen auf die Liebe seiner Geweihten? Der Punkt ist, diese Liebe der Geweihten ist nicht materiell. Und aus diesem Grund ist die Liebe, er ist nicht angewiesen auf etwas Materielles oder was getrennt ist von ihm, was anders ist. Er ist nur angewiesen auf sich selbst sozusagen. Und seine Geweihten und die Freude, die er sucht im Austausch mit seinen Geweihten und auf dieser Bhakti-Ebene, das ist, was er selbst ist, und das ist, warum er Atmaram ist sozusagen. Das bedeutet Atmaram, dass er diesen Austausch hat mit all seinen Freunden in einer spirituellen Welt, die direkt seine spirituelle Energie ist. So, da könnte man sagen, wie kann Krishna Atmaram sein, wenn er auf sich selbst angewiesen ist? Das ist kein Widerspruch. Klar muss er existieren, um in sich Freude zu erfahren. Wenn er nicht existieren würde, was wäre die Frage von, wie sagt man, was wäre dann Atmaram? So dieses Vrindavan und seine Geweihten, das ist er. Das ist der Grund, warum er Atmaram ist. Weil er all diese transzendentalen Aspekte und Persönlichkeiten und Beziehungen hat. Deshalb ist er Atmaram. So, Atmaram ist nicht dieses Mayavad-Verständnis von Inaktivität und ich bin mir selbst zufrieden, jetzt brauche ich nichts und jetzt ist alles perfekt, ich muss nichts tun. Nee, Krishna ist Atmaram, weil er völlig unabhängig ist und machen kann, was er will und dadurch unendlich viel Freude erfährt in seinen eigenen Handlungen, in seinen eigenen Beziehungen. Aber die Freude, die er erfährt, ist nicht mit der materiellen Energie, sondern mit der spirituellen Energie. Und so ist auch dieses Lila hier zwischen Krishna und Yashoda in der inneren Energie. Das ist spirituelle Energie. Es ist keine materielle Mutter, es ist eine spirituelle Mutter. Und Prabhupada zitiert hier zu Beginn diesen Vers 10,12 aus der Bhagavad Gita. Kennt den jemand? Parang Brahma, Parang Dhamma. Purusham Shashvatam Divam Adi Devam Achang Vibhum. Prabhupada hat gesagt, das ist einer der Verse, den man lernen soll als Gebet. Prabhupada hat gesagt, man soll Gebete lernen und die Krishna darbringen. Und das ist eines der Gebete im Speziellen, weil das wurde von Arjuna gesprochen, nachdem Krishna die sogenannten Chatushlokis gesprochen hat, die Verse 10,8 bis 10,11, wo er sich als die höchste Persönlichkeit Gottes präsentiert und dass seine Geweihten immer über ihn sprechen, ihn lobpreisen, dass er die Unwissenheit im Herzen aller seiner Geweihten zerstört und dadurch können sie zu ihm gelangen. Und als Arjuna das hört, dann spricht er diesen Vers. Parang Brahma, du bist das höchste Brahma, das höchste Absolute. Parang Dhamma, du bist die höchste, du bist jetzt das Stütze. Also die Basis, die Grundlage, auf dir ruht alles. Wenn man die Stütze wegzieht, dann fällt alles in sich zusammen. Fallen die Autos von den Hebebühnen runter, wenn sie keine Stützen mehr haben. So, die Stütze, die Grundlage aller Dinge. Parang Brahma, Parang Dhamma. Pavitram heißt rein, du bist der Reinste, vollkommen rein, keine materiellen Verunreinigungen in dir. Pavitram, Paramam, Bhavan. Und du bist der Höchste. Pavitram, Paramam, Bhavan. Purusham, du bist die höchste Person. Purusha, du bist eine Person. Purusham Shashvatam. Shashvatam heißt, hast du die Übersetzung? Du bist der Shashvatam, ich glaube.
Original.
Ja. Immerwährend, auf Deutsch hast du immerwährend die Übersetzung. Shashvatam Divyam, du bist göttlich. Purusham Shashvatam Divyam. Adi Devam, du bist der ursprüngliche Gott. Aja, du bist ungeboren. Vibhu, du bist der höchste Herrscher. Und das betet Arjuna zu Krishna. Das sagt er, oh, du bist der höchste in jeder Hinsicht, absolut. Und im nächsten Vers sagt Arjuna dann, aber das habe ich mir nicht selbst ausgedacht, sondern das habe ich gehört von den großen Weisen wie Devala und Narada, glaube ich, oder Asita, Devala, Asita. So, Arjuna hat das gehört durch die Guru Parampara, dieses Wissen, dass Krishna die höchste Persönlichkeit Gottes ist. Und es ist sehr interessant, wie wir mehr verstehen können, dass Krishna die absolute höchste Person ist, nicht nur durch die Shastras, sondern auch durch andere Hinweise. Habe ich gestern so eine kleine Doku, nein, Doku, weiß nicht, ja, kleine Doku gesehen, in der, und die hieß Krishna, Doppelpunkt, Myth or History. Ja, Krishna ist Mythos oder Geschichte. Ne? Und da hat jemand, ich weiß nicht, wer das war, hat auch ein paar ISKCON-Devotees interviewt, Bhakti Raghava Maharaj, schon älter, ist nicht was Neues, ist schon was Älteres. Und Pankajangri, Chanivas und haben erzählt, und sein Punkt in der ganzen Sache war, dass Krishna wirklich auf diesem Planeten war, vor 5000 Jahren. Und das kann man nicht nur durch, das ist ja unsere primäre Quelle, die Schriften. Ja, wir sind ja hier ISKCON-Devotees und wir sagen, klar war Krishna hier, weil Prabhupada sagt das. Und Prabhupada hat das aus der Guru Parampara und hat das aus dem Srimad Bhagavatam, aus dem Mahabharat. Und deshalb ist es klar, natürlich war Krishna hier. Ja. Das ist die höchste Ebene der Kenntnis, wenn man Vertrauen hat in die Schriften. Aber dann hat in diesem kleinen Filmchen, der auch präsentiert, es gibt noch andere Hinweise. Er hat gesagt, archäologische Hinweise, kulturelle Hinweise und astronomische Hinweise. So, erst archäologisch hat er gesagt, ja, weil es gibt ja viele Monumente in Indien, die hinweisen auf Krishnas Anwesenheit. Und er erklärt zum Beispiel, dass schon verschiedene Griechen, weil die Griechen ja geherrscht haben in Indien, über Alexander den Großen, der zog ja aus Makedonien, dann hat er alles erobert und kam bis nach Griechenland, Indien, da hat er nicht so sehr Fuß fassen können, er ist nicht so weit gekommen, auf der Rückreise auch gestorben, aber doch sind verschiedene griechische Außenposten dort geblieben. Und da gab es einen späteren Minister oder ja, und der hat ein Buch geschrieben, Indica hat es geheißen, über Indien. Und das ist sehr interessant, wie hat die geheißen nochmal? Ich habe jetzt den Namen vergessen. Naja, jedenfalls, und da werden verschiedene Berichte beschrieben über die vedische Kultur vor ungefähr 2500 oder 2800 Jahren. Sehr interessant. Und dann gibt es eine Säule in Nordindien, eine Säule, die heißt Heliodorus-Säule, die Säule des Heliodorus. Und die ist auch vor Christus, weit vor Christus, und da gibt es eine Inschrift dann, und die er Krishna geweiht hat. Diese Säule ist Krishna geweiht. Und das heißt, es war der erste griechische Devotee. Der erste Convert, wie sagt man? Der konvertiert ist von der griechischen, ne? Von der hellenistischen Kultur zur vedischen Kultur. Oder erste dokumentierte Fall, dass jemand gejoint ist sozusagen. Der ist gejoint, hat das festgehalten an dieser Säule. Weil es auch verschiedene Diskussionen gab, ja, dieser ganze Krishna-Kult, das ist ja nur eine Kopie, eine schlechte Kopie des Christentums. Weil die Engländer dachten, ja, wir haben die reinste Kultur, die reinste Religion. Und dann gibt es so viele Parallelen zwischen Krishna und Jesus. Ja, das Meer wurde geteilt, okay, das war bei Moses, aber dennoch ist das ein Element aus der Bibel. Das Meer wurde geteilt. Moses hat das ja gemacht. Ne? Und bei Krishna wurde Yamuna geteilt. Und Krishna ist ein Kuhhirtenjunge. Jesus ist geboren in einer Scheune. Und dann der König, der die Kinder töten lassen wollte, Kamsa. Und bei Jesus war das der, wer kann sich erinnern, wie er geheißen? Hektor, ne? Nicht Hektor. Herodot. Ja, Herodot. So hat er geheißen. Herodot, ne? Und Bhakti, ne, und den Christen mit Liebe, das mehr betont ist, so viele Ähnlichkeiten. Und dann haben die gesagt, ja, die haben das ja nur abgeschrieben. Irgendwie haben die gehört, wahrscheinlich von den Aposteln, weil es gab ja auch einen Apostel, der ja in Indien war. Ne? Nach Jesus, die Apostel sind ja ausgeströmt, über die ganze, nicht ganze Welt, aber weit gereist, um die frohe Botschaft zu verbreiten. Und einer war ja auch in Indien, ich weiß jetzt nicht welcher, und der ist dort auch, Thomas, ja. Und er ist dort ja auch gestorben und da gibt es ja auch sein Samadhi dort. Ja, und so so haben die angenommen, ja, das ist ganz jung. Ja, und deshalb wurde es auch sehr jung datiert, das Vaishnavatum. Und dann mit der Zeit hat man verschiedene Funde, gab es verschiedene Funde, wie zum Beispiel diese Heliodorus-Säule, die weit vor Christus entstanden ist. Und Heliodorus war eine geschichtliche Person und er spricht sich hier aus über Krishna. Und man könnte annehmen, der hat das nicht erfunden. Das heißt, der war nicht der Erste, der auf einmal gesagt hat, ja, da gibt es wen, der war wer, der heißt Krishna und der hat das da reingeschrieben. Sondern der hat eine Kultur übernommen, die schon weit, weit älter ist. Und dann gab es auch Funde in Afghanistan von Münzen. Und auf der einen Seite hast du so eine Figur eingraviert mit einer Krone und ist halt jetzt nicht so detailliert und hat dann so ein großes Rad in der Hand. So ein Wagenrad. Und auf der Rückseite eine Figur mit einer langen so einem Pflug eine Keule. So, wer ist das?
Balaram.
Ne? Und mit dem Wagen reitet Krishna. Und Krishna ist ja bekannt als derjenige, der dieses zwei Seiten, auf zwei Arten. Ne? Entweder kann man sehen als das Chakra, oder natürlich als er Bhishma angegriffen hat auf dem Schlachtfeld von Kurukshetra, das Wagenrad genommen hat. Und es ist interessant, wenn man bedenkt, wir leben ja jetzt 5000 Jahre nach der Schlacht von Kurukshetra. Ja, aber damals in Griechenland, das war nicht so lange her, da war das viel mehr im Massenbewusstsein. Ja, da gab es diese gigantische Schlacht, so wie heute. Ich denke, jeder noch an Ersten und Zweiten Weltkrieg ist noch in einer gewissen Hinsicht präsent. Es wird zwar immer weniger, weil die Zeit voranschreitet, aber dennoch ist das präsent. Es gibt viele Leute, die haben das noch miterlebt, sogar. Ja, so, als Alexander dann nach Indien gekommen ist, das war, weiß nicht wann genau, 500 vor oder so, weiß nicht, ob das vor Buddha noch war, weiß nicht, wahrscheinlich sogar, weiß ich nicht. Aber jedenfalls, die Zeitspanne ist nicht so groß, als die Schlacht von Kurukshetra stattgefunden hat. Und das war eine gigantische Schlacht, das war ein weltveränderndes Ereignis. Ja, so wie 9-11, das war ein weltveränderndes Ereignis. Zwei Flugzeuge fliegen da in ein Hochhaus rein und auf einmal die ganze Welt verändert sich. Ja? Vorher gab es nicht diese ganzen Sicherheitsvorkehrungen und so viele Dinge sind passiert, nur wegen einem Ereignis. Das waren nur zwei Flugzeuge und nur, ich weiß nicht, wie viele Leute, 2000 Leute, die da gestorben sind. Nur. Kurukshetra sind Millionen von Menschen gestorben. Und nicht nur irgendwelche Menschen, sondern die Führer der ganzen menschlichen Kultur. Mindestens die ganzen vedischen Könige, die die Hochkultur erhalten haben. Der König, das ist die Regierung, erhält ja die Kultur. Ohne Regierung wird sehr schnell was passieren? Plünderer, ne? Sehr viel Unrecht wird geschehen. Stell dir mal vor, ein Monat keine Polizei. Jeder weiß es. Ein Monat gibt es keine Polizei. Dann wird wahrscheinlich der Wahnsinn ausbrechen in den Großstädten. Da gibt es ja keine Polizei mehr. Dann, was kommt? Das Recht des Stärkeren. Ne? Darwinismus. Darwin hatte recht. Ne? Darwin hat recht, wenn es keine Führung gibt, ja, die Leute werden animalistisch in der Hinsicht. Und vor 5000 Jahren, was ist passiert? Die ganze Regierung, die ganzen Regierungen der Hochkulturen, die ja alle involviert waren in dieser Schlacht von Kurukshetra, ja, weil jeder der Könige hat sich auf eine Seite geschlagen und die sind alle gestorben. Alle sind gestorben, die ganzen Kshatras. Das ist auch, was Arjuna in der Bhagavad Gita sagt. Krishna, wir können ja nicht kämpfen. Dann sterben ja die ganzen Kshatras, die ganzen Männer sterben. Und dann sind die Frauen unbeschützt und werden unerwünschte Nachkommenschaft erzeugen. Und so geht die ganze Gesellschaft zur Hölle. Und er hatte recht, genau das ist letztendlich passiert. Ne? Er hatte recht. Krishna hat es natürlich so eingerichtet, dass einer hat ja überlebt, beziehungsweise die Pandavas. Und so wurden die eingesetzt als die Könige. Aber nach Yudhishthir, dann Parikshit Maharaj, sehr schnell ist Kali Yuga gekommen und man kann sagen, dass die Schlacht von Kurukshetra war elementar, um das Kali-Yuga einzuführen. Oder für kurze Zeit aufzuhalten, kann man halt von zwei Seiten sehen. Na jedenfalls gab es diese archäologischen Funde und natürlich von, ich weiß nicht, ob der ein Professor ist, aber ich denke schon, Professor Rao hat er geheißen, der unbedingt Dwaraka finden wollte. Ja, der kannte das natürlich, ist ein Inder, ja, Mahabharat und so. Und er hat verschiedene Schiffe hinausgeschickt vor Dwaraka in Gujarat und dann sind die runtergetaucht und tatsächlich eine große Stadtmauern gefunden und eine unterirdische, nicht unterirdische, eine Unterwasserstadt. Genau da, wo eigentlich gesagt wird, dass Dwaraka, Krishnas mythische Stadt, wirklich gewesen sein soll. Und dort hat er Hinweise gefunden, dass da wirklich eine Stadt war. Ja, der Sprung natürlich, das zu sagen, das war wirklich Dwaraka, ist vielleicht aus wissenschaftlicher Sicht ein bisschen weit, aber dennoch, der Hinweis ist da. Und es wurden verschiedene archäologische Dinge rausgeholt und Tonscherben und was sagt man, Münzen auch und alles Mögliche. Und große, man konnte das, glaube ich, nicht so gut entdecken, weil die Strömung ist dort sehr stark und es ist sehr schwer, da runterzutauchen. Aber lange Stadtmauern und Tor, wie heißen das da unten, wo der Bolzen reingeht? Da ist der Bolzen drin und dann dreht sich das Tor. Angel, das ist die Angel, ja. Dreh- und Angelpunkt. Ja. Und das sind riesige Löcher, ne? Das kann man davon ausgehen, dass das große Tore waren. Eine Riesenstadt. Und das ist auch, was Dwaraka heißt. Na, Dwaraka heißt ja die Stadt der Tore. Soweit ich mich erinnern kann. Ne? Dwaraka. Die Stadt der Tore. So, wenn es viele Tore gibt, ne? Gibt es viele Mauern, das heißt eine große Stadt. Ne? So, da hat er angegeben, das sind die archäologischen Funde, die zeigen, da war irgendwas. Das Krishna, das kann nicht sein, dass das nur eine Geschichte ist. Da hat sich irgendein Schriftsteller, der heißt Vyasadev, der hat sich das ausgedacht. Ich überlege mir mal was. Ja, genau, da gab es eine Schlacht und da gab es Krishna und den machen wir zu Gott und der kommt von Vishnu und das schreibe ich dann auf. Und lange Geschichte, das nenne ich Mahabharata, die Geschichte vom alten Indien. Ja, das scheint mehr dahinter zu sein. Und nicht nur das, wenn dann die ganzen Veden, die ergänzen sich ja. Das ist ja nicht so, dass das Mahabharat isoliert dasteht. Ja, wenn du nimmst das Mahabharat und das Srimad Bhagavatam und auch andere Puranas, die ergänzen sich. Das ist ja eine in sich verwobene, große, große Erzählung. Dann heißt das, der muss ja dann das Mahabharat geschrieben haben, dann muss er das Bhagavatam darauf abgestimmt haben und dann auch andere Puranas, dann noch die philosophischen Erklärungen, die Upanishaden, alles als riesige Geschichte. Alleine wenn das eine Geschichte wäre, wäre das schon eine geistige Meisterleistung, sowas zu schreiben, sich sowas auszudenken. So ein riesiges System, wo Geschichte und Wissenschaft und Philosophie und andere Disziplinen alle zusammen interagieren. Sozusagen, dass einfach nur jemand sich das ausgedacht hat, ist schon sehr fragwürdig. Dass diese Erzählung im Mahabharat, das ist eben der Punkt in diesem Film auch gewesen, dass die Erzählungen des Mahabharat sind echt. Und man kann das archäologisch sehen, dass es doch viele Dinge gibt, die darauf hinweisen, aber auch kulturell. Und er macht den Punkt, dass bis zum heutigen Tag Millionen von Devotees gibt. Dass es Leute gibt, die immer noch dem Krishna-Glauben anhängen, ihr ganzes Leben dem weihen. Und dass so viele Gebäude gebaut wurden über die Jahrtausende und die ganzen Schreine und Tempel und Deities und Musik und Tanz, alles. Und die ganzen Inder, die nennen sich ja alle nach Krishna. Die heißen ja auch alle so. Wir haben alle Namen von Krishna. So wie wir das ja auch machen. Wenn du irgendeinen Inder triffst, der mag nichts mit Krishna zu tun haben, aber der heißt dann auf einmal Rishikesh. Kenne ich einen, in München war das so. Student, wie heißt er? Rishikesh. Und das ist ein Kami-Name. Oder die heißt noch Krishna. Dr. Radha Krishna zum Beispiel. Der war mal Präsident von Indien. Ja, Dr. Radha Krishna. Was war ein Maya war, der heißt Radha Krishna. So, und dann wird der Punkt gemacht, wie. Wenn Krishna wirklich nur eine Mythos gewesen wäre oder eine Geschichte, wie kann das sein, dass er über Jahrtausende so einen starken Einfluss in der Kultur hat, dass man das noch in allen Aspekten der Gesellschaft noch, dass das widerhallt sozusagen. Ja? Das ist ein Widerhall. So, wenn es keinen Ton gegeben hat, wie kann es dann diesen Widerhall geben? Da muss doch mehr dahinter sein. Und ein anderer Punkt wird dann gemacht, aufgrund der astronomischen Angaben im Mahabharat hat man berechnet, zu welchem Zeitpunkt muss die Schlacht von Kurukshetra stattgefunden haben? Und er hat, ich weiß nicht, ob ich mich noch genau erinnern kann. Also es gibt zwei Angaben zum Beginn der Schlacht von Kurukshetra. Nein, vier. Vier Angaben, astronomische, zum Beginn der Schlacht von Kurukshetra. Eines war Saturn in einem gewissen Planetensystem. Ich weiß nicht mehr, was es genau war. Andromeda oder so. Ja, Saturn ist da rein und hat dann einen gewissen Punkt gewendet und zurück. Man muss ja verstehen, wie soll ich das erklären? Die Erde umkreist ja die Sonne und die anderen Planeten umkreisen auch die Sonne. Aus unserer Sicht umkreisen dann die anderen Planeten die Erde in solchen Bahnen. Ja, die Erde wird von Saturn ja nicht so umkreist, sondern in dieser Bewegung, weil sie sich ja um die Sonne dreht. Ist das ungefähr? Ungefähr, wisst ihr, was ich meine? Also in Umrundungen um die Erde, so. So würden die anderen Planeten die Erde umrunden. Das heißt, aus unserer Sicht, und wenn man dann von unserer Sicht guckt, auf zum Beispiel Saturn, dann fährt der hin und her. Ja? So, dann fährt er in ein Planetensystem, das noch im Hintergrund ist, im Hintergrund des Himmels, sind die verschiedenen Planeten, diese Sternbilder zum Beispiel auch. Und dann würde ein Planet reinfahren und zurückfahren, reinfahren, zurück. Und diese Rückbewegung, Zurückbewegung, die wird teilweise als negativ betrachtet. Und gerade Saturn ist ja auch ein negativer Planet. Und das wird beschrieben, dass am Beginn der Schlacht von Kurukshetra ist Saturn in dieses Sternbild gefahren und hat genau an dem Punkt, als es losging, auch gewendet und ist wieder zurückgefahren. So wird es beschrieben. So, das war das Erste. Dann das Zweite war jedenfalls eine Mondfinsternis und eine Sonnenfinsternis und noch ein anderes astronomisches Ereignis. Und dieser, ein anderer Professor hat das nachgeforscht, hat ein Computerprogramm, da kannst du ja die ganzen Planetenbewegungen ausrechnen, zu jedem Zeitpunkt. Und er hat herausgefunden, dass diese, anyways, er hat genau auf das Datum von 3067, hat ausgerechnet, dass genau zu dem Zeitpunkt all diese vier Konstellationen am Himmel zu sehen waren. Ja, im Jahr 3067 vor Christus. So wie es auch gesagt wird, dass vor 5000 Jahren war das Mahabharata, Schlacht von Kurukshetra, Krishna war da, das hat genau gepasst. Ne? So wird dann gesagt, okay, auch astronomisch kann man diese Dinge nachvollziehen, dass die Schlacht von Kurukshetra und die Angaben im Mahabharata nicht willkürlich gemacht sind, sondern dass da einfach mehr dahinter ist. Natürlich sind diese Dinge für uns nicht Beweise, sondern Hinweise. Das ist ein wichtiger Unterschied. Wir würden jetzt nicht sagen, oh, deshalb stimmt das alles. Deshalb stimmt Krishna-Bewusstsein. Wegen Saturn. Weil Saturn wieder zurückgefahren ist. Deshalb stimmt es. Nee. Ja, das sind nur Hinweise, wodurch man sieht, ah, da ist mehr dahinter. Aber, und das hilft auch in Predigen zum Beispiel, um Leuten das auch wissenschaftlich, soweit man das machen kann, erklären kann. Aber was ist unser Beweis? Und Prabhupada zitiert diesen Vers, der in der Hinsicht wichtig ist. Vakti mama vichanati avanis jashmi tatvata. Tatomam tatvato vigya. Und Krishna sagt, nur durch Bhakti kannst du mich so verstehen, wie ich bin. Und jemand, der mich so versteht, wird dann zu mir kommen, in mich eingehen, sagt Krishna sogar, in meine spirituelle Welt eingehen. Und die Betonung ist in der Hinsicht auf Bhakti, Abhijati und Tattva. Dass nur wenn du Bhakti verstehst, wenn du Bhakti lebst, dann kannst du mich verstehen, wie ich bin, in Tattva. Tattva heißt in Wahrheit. Oder man könnte es auch übersetzen, ich denke, Prabhupada hat es auch manchmal so erklärt, wissenschaftlich. Tattva heißt wissenschaftlich, tatsächliches Wissen. Weil das meiste, was wir wissen, ist nicht in Tattva. Auch wenn wir jetzt sagen, wir kennen oder wir glauben an Krishna oder wir sind Krishna bewusst, dann ist es auch noch nicht in vollem Tattva. Nicht, dass wir Krishna direkt erleben und sehen. Noch nicht. Aber zu einem gewissen Grad. So kann man Krishna nur, und das ist der Punkt, Krishna nur durch Bhakti verstehen und nicht durch Astronomie, nicht durch Astrologie oder durch Archäologie oder andere Studien. Das sind einfach Hinweise, um einfach das Bild ein bisschen auszumalen und auch auf unserer Sinnenebene, die wir oftmals brauchen, um Dinge verstehen zu können, die hilfreich sind, aber die nicht ein Beweis sind, sondern einfach nur Hinweise. So, das ist ein wichtiger Unterschied. Der einzige Beweis für Krishnas Existenz ist Bhakti und nichts anderes. Okay, ich denke, das passt schon so. Danke für eure Aufmerksamkeit. Irgendwelche Fragen, Anmerkungen? Ich hoffe, nicht zu konfus. Könnt ihr euch ja mal angucken, diesen Clip. Das ist ganz interessant. Als ich das gesehen habe, dachte ich mir, so kann man auch Berichte machen. Ja? Muss ja nicht immer so wie das letzte Ding, was wir da hatten. Ne? Wie sehr Medien verzerren können, wie man das darstellen kann. Dann kannst du die eine Sache da gut darstellen oder ganz schlecht. Heißt jetzt nicht, dass die gute Darstellung unbedingt, oder wie sagt man, dass das an sich dann gut ist. Aber ich sage, wie man es darstellen könnte. So objektiv wie möglich eben. Kann man ja versuchen. Okay. Grantala Chimad Bhagavatam Ki Jai, Srila Prabhupada Ki Jai, Nitai Gaur Premanande, Srila Prabhupada.